Ja, vielen Dank, Dieter Daniels, für diesen wunderbaren nochmal Rundumschlag und vor allem die ganzen Fakten der beiden Verfahren auch nebeneinander und jetzt auch nochmal in Abgleich zu anderen Monumenten, die wir ja auch unter anderem diskutiert haben. Gibt es eine kurze Fragerunde, würde ich gerne noch zulassen, bevor wir noch so eine Abschlussrunde machen. Gibt es spontan ein paar Bemerkungen oder Fragen? Cornelia ist auf jeden Fall wieder dabei.
Ja, also ich wollte mal was ein bisschen zu dem Berliner Projekt machen, weil ich finde, dass Sie da einige Problematiken so ein bisschen unterschlagen haben. Also von vornherein würde ich das in Frage stellen, dieser Nexus Freiheit und Einheit, der da so selbstverständlich gesetzt ist, der ist meines Erachtens nirgends ausreichend diskutiert worden. Sind es irgendwie zwei Ereignisse, die man sozusagen deterministisch zusammen verhandeln muss? Das ist mal das eine. Und jetzt mal zum Berliner Projekt. Es ist eine kleine Vier-Personen-Gruppe gewesen, die das sozusagen mit hoher Politiknähe und großem medialen Einfluss sozusagen super professionell lanciert hat, die sich aber trotzdem irgendwie als Bürgerinitiative verkauft haben. Sie nennen es CDU-nah. Ich würde sagen, parteiübergreifend. Der Herr Mausbach ist ja zum Beispiel ein ehemaliger Maoist und so weiter. Ja. Das sind Leute mit, sage ich mal, sehr stark in einem eigentlich national-konservativen Diskurs gewesen. Und ich finde, das muss man dazu kommunizieren, wenn man über dieses Denkmal redet. Da ging es explizit. Sie sagen, der Ort ist historisch falsch kodiert. Die wollten diesen Ort des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals haben, um diese Idee der Aufhebung der deutschen Geschichte in 1989-90 sozusagen dazu versinnbildlichen. Und das hat auch die Sascha Walz in diesem Wippenentwurf ja aufgenommen. Und es ist absolut sozusagen in diesen Schriften von Noke, von Mausbach und so weiter völlig klar, dass es auch zeitlich ein Gegenentwurf zum Holocaust-Denkmal ist. Und da gibt es ja dieses Flanieren, also ein Text von Florian Mausbach, einer der zentralen Initiatoren dieses Denkmals, wie man dann da so vom Reichstag zu diesem Freiheits- und Einheitsdenkmal und dann eben erst so durch die Tiefen der deutschen Geschichte und dann tritt man über die Brücke und dann kommt sozusagen dieser Höhepunkt der deutschen Geschichte, der sozusagen das Vorherige alles in Hegelscher Manie aufhebt. Und da lachen Sie jetzt drüber, aber wenn Sie diese Texte von den Leuten lesen, da geht es die ganze Zeit gegen 68, gegen die alte Bundesrepublik der Linken, gegen Traditionsverlust und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich, was das für ein reaktionärer Diskurs ist und dass die das überhaupt geschafft haben bis zu einer Bundestagsentscheidung ohne Diskussion. Und dann 2008 Verankerung dieses Projekts in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes, wo das eigentlich nicht hingehört. Ja, also es gibt auch andere geschichtspolitische Projekte, die außerhalb der Gedenkstättenkonzeption gefördert werden und wenn das dann in die Gedenkstättenkonzeption reingeschrieben wird, ist das natürlich ein Zeichen mehr, dass es eben um dieses Aufwiegen geht. Jetzt haben wir dieses viele Schlimme, jetzt brauchen wir das Gute und so weiter. Und ich finde, das ist einfach keine Art, mit Geschichte umzugehen, als ob man da eben mit Bauklötzchen spielt und sozusagen so eine Art nationaldidaktischen Parcours da vorzugeben. Und der Noke, ein weiterer von diesen Initiatoren, spricht explizit davon, dass es eben einen neuen Gründungsmythos geben muss und so weiter. Also ich denke, mit diesem ideologischen Diskurs, der sich sicher von dem in Leipzig unterscheidet, müsste man sich dann schon ein bisschen intensiver, auch kritischer beschäftigen, wenn man über dieses Projekt spricht.
Ich kann dem allen nur zustimmen und ich danke auch für die Ergänzung zu dem Berliner Denkmal, was ja nicht mein Fokus war. Ja, und mir ist das vertraut. Ich meine, der Mausbach hat sich ja nicht entblödet, dann selbst einen Denkmalsentwurf zu machen, nachdem der erste Entwurf gescheitert war. Da hat er einfach zwei Schriftzüge gemacht. Wir sind ein Volk, wir sind das Volk und fertig war das Denkmal. Das ging denen überhaupt nicht um eine interessante intellektuell oder künstlerisch durchdachte Lösung. Ja, die wollten einfach ein plakatives Message haben für ihren Zweck und fertig ist oder so. Ja, ich kann dem einfach rundum zustimmen, allem, was sie sagen. Ja, das ist aber jetzt in dem Sinne eben mit dem Standort Leipzig nicht vergleichbar, wo wirklich ein anderer Prozess läuft und wo auch tatsächlich in der Bevölkerung ein nach wie vor ganz intensives Diskussionsbedürfnis über Sinn oder Unsinn eines solchen Denkmals besteht. Und das Erste, was Sie gesagt haben, ist meine Rede, die natürlich ungehört verhallt ist, von Anfang an gewesen: Wir können nicht Freiheit und Einheit in einem Denkmal. Das ist nicht zu leisten. Ja? Man sollte die Einheit nach Berlin delegieren, wenn überhaupt, und die Freiheit den Leipzigern lassen. Ja? So. Die um den Ring marschiert sind, die Montagsdemonstranten, hatten nicht die Einheit im Sinn. Die wollten in der DDR was verändern. Ja? Das ist jetzt sozusagen ein kleinerer Exkurs, den ich jetzt nicht mache. Und die Einheit war, wie gesagt, ein Kollateralschaden der Montagsdemos, wenn man so will. Ja? Und insofern ist es falsch, ein Denkmal für beides in Leipzig zu setzen. Das wäre sozusagen schon mal ein erster Schritt, wenn man in Leipzig neu nachdenken möchte, die Widmung zu verändern. Ja? Aber es ist ein Bundestagsbeschluss. Ja, der Bundestag hat ja auch beschlossen, dass das Schloss wieder aufgebaut wird. Ja, was?
Okay.
Es sind erstaunliche Dinge, die dieses Gremium immer wieder beschließt. Ja, also.
Wir haben noch weitere Wortmeldungen, die ich zwar nicht sehen kann, aber.
Ja. Also mir persönlich solche Jubeldenkmäler kann ich nicht. Aber wir haben ein grundlegendes Problem bei diesen ganzen Juroren und Jury-Sitzungen, da sind ja von der Politik, da sind ja Interessen, da sind ja Interessen kommen da zusammen und jeder hat sein Interesse und am Schluss kommt ein Kompromiss dieser Interessen heraus und das wird der erste Preis. Aber Kunst ist kompromisslos und deswegen kriegt man da immer schlechte Lösungen, zum Beispiel den Aschrottbrunnen, da war kein Wettbewerb, da hat der Bürgermeister gesagt, ich habe einen Brief geschrieben, eine kleine Skizze gemacht, das wollen wir, und der Schneckenburger, der damalige Dokumentarleiter, stand auch dahinter, der fand das gut und dann wurde das gegen das Stadtparlament, gegen die Bürger durchgesetzt. Eichel musste unheimlich viel einstecken, da haben wir im Rathaus diskutiert, weil die Stadtbevölkerung dagegen war, aber so funktioniert eigentlich Kunst und wenn man so eine Jury mit Politikern und Ministerialbeamten und so macht, dann kriegt man immer Wischiwaschi nachher raus.
Ich kann dem auch wieder nur zustimmen. Ja? Das war auch meine Erfahrung als Mitglied dieses Preisgerichts, dass man erstmal perplex ist, wer da so alles mit teilnimmt und was dann für sozusagen Kommentare zu einigen Entwürfen kamen. Da muss man erstmal als Kunstwissenschaftler die Luft anhalten. Ja? Aber das werde ich natürlich nicht publik machen hier. Ja? Und es fehlte, ganz wie Sie sagen, der politische Wille am Ende. Ja? Also Burkhard Jung, der Bürgermeister, hätte sagen müssen, ich stehe dafür, dass einer dieser Entwürfe kommt. Ja? Und ich nehme auch das Risiko ein, dass die Bürger mir das bei der Kommunalwahl heimzahlen. Und das hat er nicht gemacht. Und darum ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ja.
Ich kann noch kurz ein Beispiel sagen, das ich mal hatte vor vielen, vielen Jahren. Es ging um eine Skulptur in Bremerhaven in der Innenstadt. Was bedeutet Innenstadt? Häufung von Kommunikation und Verbindung. Und das symbolisiert sich, ich wollte da so den kompliziertesten Kabelknoten in der Stadt ausgraben, verglasen und offenlegen als Denkmal für diese Stadt. Und dann war es kurz vor der Wahl, haben die dann wirklich diese Entwürfe, ich habe den ersten Preis gemacht, dann haben die alle im Rathaus ausgestellt und mit Kreuzchen an die Rentner und wer da kam, die konnten abstimmen und natürlich war das Votum gegen meinen Entwurf. Und einen Tag vor der Wahl stand da in der Nordsee-Zeitung, SPD kauft bürgernahe Skulptur und sie haben einen Schifferklavier spielenden Hein Mück und eine Seehundgruppe angekauft. Also das kommt dann.
Also ich würde auch da sagen, es gibt leider in der Entwicklung derzeit eine Rückkehr zu einem gewissen populistischen Denken im Umgang mit Denkmalsetzungen und Mahnmalen. Und vieles, was sozusagen die Generation von Jochen Gerz aufwärts erarbeitet hat, ist zurzeit eigentlich eher wieder sehr in Frage gestellt und man möchte keine komplexen Lösungen mehr, man will einfache Zeichen haben und am besten auch noch dauerhaft abwaschbar und keine Nebenkosten. Das war immer so ein Faktor, der auch noch auftauchte. Ja, irgendwie.
Das ist vielleicht ein schönes Stichwort, um nochmal die Runde zu öffnen für alle Referentinnen und Referenten. Wir haben nicht umsonst hier noch so ein paar Stühle hingestellt. Vielleicht können Sie alle noch mal nach vorne kommen, die auch noch hier sind, logischerweise. Bei Simon Wachsmuth weiß ich, dass er nicht mehr da ist. Und dann machen wir noch eine kleine, knackige 20-25-minütige Abschlussrunde. Und dann habe ich auch gehört, müssen wir ja auch den Raum verlassen, weil wir dann nicht mehr hier rauskommen. Wenn ich das richtig verstanden habe.
So, jetzt brauche ich mal kurz. Genau.